Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich habe übermorgen einen letzten Röntgentermin, aber ich bin ja autark. Mhm. Ne? Also ich habe mich jetzt praktisch schon für gesund erklärt. Mhm. Ich habe jetzt schon seit 1,5 Tagen dieses lästige, diese Orthese. Das ist, wie gesagt, habe ich schon erzählt, so ein Riesenkissen. Das wird dann so festgeschnallt und es ist ganz schön heiß. Mhm. Ich habe das jetzt weg. Ich habe das jetzt nur noch gelegentlich an. Und ich fühle mich frei.
Ach, wie schön. Aber wenn du zur Ärztin gehst, dann wirst du sie anziehen, die Orthese, und quasi der Ärztin sagen, dass du sie immer trägst.
Nee, das sage ich dir nicht. Die Ärztin ist ja nicht meine Mutter. Nein, zur Ärztin sage ich, es geht mir gut. Sie sehen das ja auf dem Röntgenbild, es ist alles gut zusammengewachsen. Ich nehme das schon gar nicht mal mit zum Arzt. Nee, das ist fertig. Ich bin jetzt fertig. Das darf ich jetzt. Jetzt muss ich halt trainieren. Ich kriege nur leider keinen Physiotermin. Alle haben Urlaub und niemand will mich haben. Und Wir hatten doch neulich mal über privat und gesetzlich versichert gesprochen. Genau, erinnerst du dich? Mhm. Du kannst ja online auf Online-Plattformen kannst du bei manchen Ärzten Termine machen.
Ja, du musst angeben.
Wenn du anklickst.
Du gesetzlich oder.
Ja, aber ich bin ja nicht blöd, ne? Ich habe natürlich beides versucht. Wenn ich gesetzlich versichert bin, kriege ich so Ende September den frühesten Termin bei einem Physiotherapeuten hier in der Nähe. Wenn ich 70 Kilometer fahren will für eine halbe Stunde, was ich definitiv nicht machen werde, kriege ich ein bisschen früher einen. Wäre ich aber privat versichert, hätte ich übermorgen einen.
Ja, aber es nutzt dir jetzt nichts.
Das habe ich jetzt ein paar Mal
versucht. Dass du das weißt.
Nee, aber das Wissen, für mich ist
das
schon.
Ach so, das Wissen darüber lässt dich in deiner Entscheidung stabiler sein, dass du nicht privat versichert bist. Toll. Was ich übrigens auch sehr, sehr gut finde. Sehr, sehr gut. Aber es nutzt dir nichts, du kriegst ja keinen Termin früher.
Krass.
Außer du machst den als Privatpatient, gehst dahin, legst deine Karte hin, dann sind die, sie haben aber doch einen privaten Termin. Ach so, dann habe ich das Falsche angekreuzt.
Nein, also das mache ich definitiv nicht. Ich weiß aber ja dadurch, dass es Termine gibt. Nee, das ist für meine Seele ist das wichtig zu wissen. Für meine Arme ist es nicht wichtig. Für meine Seele ist es ganz, ganz wichtig. Bestärkt mich in ein paar Sichtweisen, die ich so aufs Leben habe. Und meinem Arm geht soweit gut, ich kann halt viel nicht machen. Und merke halt jetzt, sie hatten alle recht, von wegen die Schulter wird versteifen und du hast keine Muskeln mehr. Nicht, dass ich jemals Muskeln hatte, aber ich hatte wohl mehr als jetzt. Aber alles gut, es geht mir gut. Ich sitze hier vorm Ventilator, mache Podcast mit dir und es geht mir gut. Und gerade haben wir gesagt, über was sprechen wir? Ach komm, wir fangen einfach an. Hast du irgendeine Idee?
Naja, sag mal so, ich habe...
Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Erzähl mir, wie es dir geht.
Dann sage ich das noch vorher. Mir geht es gut. Ich habe ganz sicher einige Sachen, wo ich so denke, oh ja, also so vom Gefühl her, mir geht's richtig gut. Und ich merke, dass ich hier schon einige Sachen habe, wo ich vielleicht Grund hätte oder jemand sagen könnte, es geht einem nicht so gut. Aber nö, mir geht's gut. Und damit wurde mir oder wird mir mal wieder klarer, wie es einem geht. Ja, im Grunde genommen bestimmen wir das, wie wir uns auch von den Äußerlichkeiten beeinflussen lassen und eben nicht und wie gut wir wieder zu uns kommen können. Aber es ist schon sehr, sehr stressig hier. Es ist sehr, sehr viel und ich mache das Beste draus und mir geht's gut, genau. Mhm. Ja, und als wir eben darüber gesprochen haben, also das erste Mal freue ich mich wirklich nach Deutschland zurückzufahren, weil ich da mehr Ruhe habe. Ich war heute noch nicht mal schwimmen. Habe ich gesagt, ja, kein Wunder, dass ich im Januar schwimmen gehe, weil hier kann ich nicht schwimmen gehen, habe ich keine Zeit, weil immer irgendjemand da ist. Ich habe heute 3 Versuche gemacht, nur runterzugehen, mal eben ins Meer einzutauchen und immer stand hier jemand, der was von mir wollte. Mit dem Auto kurz in die Einfahrt.
Guck, das ist der Grund, warum ich dich
nicht besuche im Sommer, genau.
Ich werde im Sommer nicht kommen. Ich komme zu dir wenn keiner mehr da ist, wenn keiner mehr kommen mag, weil jeder sagt, jetzt ist aber kalt, dann komme ich. Ich komme zu dir, wenn du praktisch schottisches Wetter hast.
Es ist so schön mit schottischem Wetter hier, wenn du so eine gefütterte Jacke anziehst und hast eine Sonnenbrille an und läufst hier über die Hänge und der Wind pfeift und die Sonne scheint. Ach, das ist wunderschön.
Ja.
Ich bin im Winter so gerne hier. Ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht im Sommer einfach mal weniger hier bin und dafür im Winter mehr. Zumindest bis ich hier komplett umziehe. Dann werde ich natürlich viel hier sein.
Ja, aber dann kannst du ja auch vielleicht dir einen privaten Bereich oder
so. Definitiv, ohne dem werde ich hier nicht hinziehen. Ich möchte eine, das ist mir in diesem...
Mit einer Selbstschussanlage
oder so? Privater Bereich mit Selbstschussanlage zum Selbstschutz, genau. Ohne dem werde ich es nicht machen.
Ja, irgendwas, das halt...
Das ist mir in diesem Sommer klar geworden. Ich habe gemerkt, und es ist mir diesmal das erste Mal so richtig wirklich bewusst geworden, dass ich meine Privatsphäre brauche, die ich hier nicht habe. Ich bin in den letzten Wochen durch 6 Zimmer gezogen. Also eigentlich habe ich habe immer mein Kissen und meine Zudecke und mein Seitenschläferkissen und gucke dann, wo ich abends pennen kann. In meinem Haus. Seit Wochen. Und das, nein.
Habe ich da einen Part... Ich fühle mich gerade schuldig, weil ich dir das ungefähr einmal am Tag immer sage. Und jetzt denke ich mir, habe ich da die ganze Zeit vielleicht Salz in irgendwelche Wunden gestreut? Vielleicht war es wirklich nie störend, bis ich die ganze Zeit sage.
Doch, das war störend und hat sich in anderen Bereichen gezeigt. Schau mal, du kannst mir gar nicht so viel Salz in die Wunde streuen. Wenn ich keine Wunde habe, perlt doch das Salz von mir ab. Aber wenn doch.
Ja, aber ich kann dich zwicken. Ich kann mit dem Messer da reinstoßen, kann sagen, guck, jetzt habe ich dir eine Wunde gemacht.
Nee, das hast du nicht. Nein. Da müsstest du ja böswillig sein und müsstest mir irgendetwas tun.
Nein, das will ich nicht.
Nein, aber das zu sagen, und wenn es mich dann betrifft, oder wenn es mich trifft, dann betrifft es mich. Und wenn du Salz streust über meinen Arm und da ist keine Wunde, würde ich höchstens sagen, Shiny Schwester, hast du nichts anderes zu tun? Jetzt hör doch mal auf damit.
Ja, oder ist dein Thema.
Thema und geh mir nicht weiter auf den Sender damit.
Ja.
Wenn das weh, das tut ja nicht weh, Anke. Ich habe ja keinen Schmerz.
Es nervt halt.
Nein, ich bin dir total dankbar. Weil offensichtlich, weißt du, es ist ja Raum einnehmen für mich. Mir ist bewusst geworden, dass ich ja gar keinen Raum für mich einnehme. Das ist mein Haus hier.
Ja.
Mein Haus. Und ich habe hier
mir auch bewusst
sehr
geworden.
Schönes Zimmer mit Blick aus. Im Winter habt ihr immer Fotos auf Instagram, wo ich in diesem Zimmer bin. Wenn keiner da ist, erlaube ich mir, in mein Zimmer zu gehen. Kann man sich das bitte mal auf der Zunge zergehen lassen? Aber das ist ja stellvertretend für etwas. Ich nehme keinen Raum ein. Im Außen schon. Ich wirke ja sehr stattlich. Also wer mich kennt und sieht, ne, oh, da kommt wer mit, ne, so auch körperlich und vollem Haar. Und ich bin sehr präsent. Und es gibt Menschen, die fühlen sich auch immer so, oh Gott, ne, die engt mich irgendwie total ein durch ihre Präsenz. Und das finde ich riesig. Also danke dafür.
Das ist ein Salz von Herzen. Es ist ein ganz spannendes Thema. Also ich habe übrigens null Angst vor dir. Oder dass du zu präsent bist.
Nee,
null.
Das weiß ich. Niente. Das weiß ich. Sonst würden wir doch gar nicht so weit sein. Aber es gibt Menschen. Ich habe Menschen, die mich überhaupt nicht kennen und mich aufs Übelste anfeinden. Mhm. Und das muss ja einen Grund haben, so, wo ich denke, Moment, du kennst mich gar nicht. Und die sich aber so sehr in den Schatten gestellt fühlen, wo ich mir denke, alter Verwalter. Und das begegnet mir hin und wieder, nicht so oft, aber wenn, dann heftig.
Also da glaube ich, kann ich was dazu sagen. Das ist natürlich auch, weil du eine klare Meinung zu verschiedenen Dingen hast und da einfach auch sehr präsent deine Meinung vertrittst. Du formulierst es zwar immer sehr soft und trotzdem sehr, sehr klar. Also das stört natürlich manche Menschen. Was dein Zimmer angeht, kennt das Zimmer natürlich von 1 Milliarde Fotos ungefähr.
Ja, mein Quint
Buchholz. Und ich bin ja Quint Buchholz-Fan. Ja, und dieses Zimmer sieht aus wenn die Gardine so ein bisschen in der Meeresbrise weht, da gibt es drei ähnliche Bilder von Quint Buchholz. Ich nenne es das Quint Buchholz-Zimmer. Es wird, also schöner wird es in diesem Leben nicht mehr. Mit diesen Rollläden und diesen Jalousien sind es mehr und diesem im Wind wehenden Vorhang. Und ich will einfach, dass du, das will ich für dich einfach, ich will einfach was für dich. Nämlich, dass es dir richtig gut geht und du in diesem Zimmer viel öfter sein kannst. Das wünsche ich mir so sehr. Und ich habe einfach gemerkt, wie du, alle anderen dürfen immer im schönsten Zimmer sein.
Ja.
Und du nicht. Und das ärgert mich. Wahrscheinlich ist es mein Thema.
Sicher.
Aber das will ich nicht hergeben. Ich will das behalten.
Nein, das darf ja auch. Also du hast sicherlich auch vielleicht eine ähnliche Wunde oder so. Also dich spricht es ja auch an und dann wird schon auch was sein. Aber das ist ja auch, weil du mich liebst. Deswegen spricht es dich ja auch an.
Ja. Ja, und ich will, ja genau, und ich meine, wir beide sind ja im Prinzip in unseren Elternhäusern ein Stück weit und da geben wir anderen sehr, sehr viel Raum und nehmen uns beiden, da sind wir uns sehr ähnlich, den Raum nicht so, nur der Unterschied ist, ich bin da halt mal 2 Nächte, 3. Einmal war ich eine Woche da, wo ich nicht Auto fahren konnte. Aber ansonsten ist es ja, für mich ist es ja ein schnelles Hin- und Herfahren. Für dich ist es ja immer ein Land verlassen und fliegen und du fährst halt nicht schnell hin und her. Und du bist jetzt die ganze Zeit da und glaub mir, wäre ich die ganze Zeit in Weilbach, hätte ich in Weilbach das schönste Zimmer für mich.
Und das ist das, wo ich hin will?
Das Zimmer, das mir am besten gefällt.
Ich bin gerade dabei.
Das wäre für mich aber hinten raus, weißt du? Ja, hinten raus, nicht Straßenblick.
Ja, ja, genau. Und da, und eben, dadurch, dass ich jetzt so viel hier bin und so wirklich viel emotionales Auf und Ab hatte, habe ich Dinge für mich entschieden. Und diese Entscheidungen fühlen sich so gut an.
Ja,
und weißt du, welches Bild ich gerade bewege,
ja.
Anke? Ich habe ja noch ein Bild bei dir, was du mir ja mal vermacht hast. Ein Quint Buchholz-Bild.
Ja.
Genau, das habe ich ja auch wirklich immer, immer im Kopf. Und weißt du, was mir gerade kommt? Dieses Bild kommt in mein Zimmer.
Ich sehe es schon.
Ja. Und dann machen wir Quint Buchholz ein Foto, wo sein Bild drauf ist und daneben das Fenster mit diesen wehenden Vorhängen.
Ja.
Und das kriegt er dann. Genau, also das habe ich jetzt vor mir und das ist jetzt mein Ziel, dass ich mit einer Wasserwaage und Bohrmaschine und Nägeln dieses Bild in dieses Zimmer aufhänge.
Ich sag jetzt mal, was ich dazu denke. Dieses Bild passt nicht in dieses Zimmer.
Na toll.
Da gibt es bessere. Moment.
Da sind Esel drauf.
Da gibt es bessere. Ja, aber das Bild passt nicht
in dieses Zimmer. Ja, aber das muss hier hin, das Bild.
Zimmer muss das Bild, wo er dieses... das Bild, du hast ja das Große.
Ja, und das muss hier unten in die Halle.
Ich habe damals sogar Quint Buchholz gefragt.
Wir haben ja auch noch einen großen
Halle.
Wir haben ja so einen Essbereich.
Das ist was anderes.
Essbereich mit großen Wänden. Und da kann das hin. Da nehme ich eins für mein Zimmer, was anders, ein anderes. Aber das Große passt hier.
Darf ich dir eins schenken? Darf ich dir, wenn das alles so ist, wie du das haben willst? Ich weiß es ja schon, das sagen wir jetzt im Podcast nicht. Wenn es so weit ist, würde ich dir so wahnsinnig gern, weil Quint Buchholz, habe ich Kalender jedes Jahr einen, da sind 12 Bilder drauf. B, hat er ja auch Drucke. Ich habe ja hier, ich sitze bei mir im Büro, hier hängen mittlerweile 4 Quint Buchholz Drucke. Ich habe sogar noch ein 5. Dieses Bild, das ich in dieses Zimmer hängen würde, in dein Zimmer, das ist
genau dieses
Bild, das er gemalt hat, wo es aussieht. Ja, lass uns das mal machen. Aber wir wollten über irgendein Thema reden. Sollen wir über das Thema Raum einnehmen oder hast du ein anderes Thema? Ich habe keine Idee. Ich sitze hier gerade, habe mir die Fingernägel lackiert.
Also das Thema Raum einnehmen ist sicherlich auch ein unwahrscheinlich gutes und wichtiges. Fingernägel lackieren natürlich auch, da haben wir eben auch drüber gesprochen und so also von Schwester zu Schwester.
Weil du die hässlichsten Fingernägel der Welt hast, von Schwester zu Schwester. Claudia hat gerade, ich muss es einfach mal sagen, damit jeder mitkriegt, was du was schreckst.
Die sind wunderschön.
Sie hat rausgewachsen, nein, sie sind das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Die sind, wenn sie wenigstens sonnenblumengelb wären, aber nein, sie sind zweifarbig. Es gibt so komisch gelb und komisch grün. So gelb mit aus Versehen Tropfen grün reingelaufen. gemachte Fingernägel, die waren schon lang, als sie gemacht waren, aber jetzt sind sie auch noch rausgewachsen. Ah. Jetzt sieht es aus wie so Hexennägel, so gelb-grüne, rausgewachsene Hexennägel, weil deine Hände sind ja auch noch total braun.
Ja, ich sehe aus wie eine Hexe an den Nägeln.
Bitte.
Ja, danke bitte. Für das schöne Kompliment.
Du musst die noch mal anrufen und sagen.
Es geht nicht, ich rufe jeden Tag an. Ich lasse schon alle Beziehungen spielen, die ich kann. Und sag bitte, 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 sag ihr, wenn irgendjemand, ich komme. Du, es findet sich in Kroatien niemand, der arbeitet. Kroatien ist frei von arbeitswilligen Menschen. Die sind alle so auf Vermietung und so auf Gastro, dass alles andere nicht funktioniert.
Kannst du sie erpressen? Kennst du irgendeinen wunden Punkt von ihr? Da kennt doch jeder jeden. Du musst da was machen. Überleg mal, du stirbst. Du hast solche Nägel
dann. Das wäre mir doch egal.
Nein,
ich habe aber schöne Fußnägel, die sind rot, passend zum Grün.
Ja, die waren ja auch schon mal schlumpfblau. Ja,
meine Mutter,
also über
meine
Farben
Mutter,
und Nägel müssen wir
also
noch mal
meine
reden.
Meine Tochter sagte letztens, ich hatte mir die Nägel ja auch schön gemacht, dass sie zu dem Hochzeitskleid passen, was ich für die Hochzeit meiner Kinder anhatte. Da sagt meine Tochter, als ich vom Nagelstudio kam, sagt sie, Mama, deine Fußnägel sehen aus, als würden sie schimmeln. Sag ich so, danke. Danke, danke. Ich habe nur so nette Menschen um mich herum. Meine Shiny-Schwester ist so nett, meine Tochter ist so nett.
Kannst du einfach die Farbpaletten für deine Krallen, egal ob Fuß- oder Handkrallen,
auf drei Farben reduzieren?
Einfach mal auf so maximal drei Farben reduzieren.
Schwarz, Rot und Weiß.
Schwarz, Rottöne und nee, Weiß
so
nicht.
Natur, so ein
Das sieht aus
Nude.
Wie Tippex.
Nude.
Ja, weißt du bist nicht 25.
Aha.
Also pass mal die Farben einfach auch deinem Alter an. Bitte.
Ich habe vorgestern noch ein Kompliment gekriegt von einem Mann, dass ich schöne Fingernägel hätte. Ja, hat er gesagt.
Entschuldigung, der hat dich angelogen.
Niemals.
Entschuldigung,
der
hat
tun?
Die schönsten Kuhaugen. Weil er ein Idiot ist. Was wollte er von dir? Der wollte doch
ich
was.
Ich glaube, seine Frau hört den Podcast.
Entschuldigung, du bist wunderschön, du hast die schönsten Kuhaugen der Welt, du hast lange Walle-Walle-Haare, du bist braun gebrannt und glücklich und strahlst. Das Einzige, was nicht strahlt, sind rausgewachsene, quietsch-komisch gelbe, nicht mal richtig schön gelbe. Das ist weder ein Zitronengelb noch ein Sonnenblumengelb. Das ist einfach die Farbe, die wir.
Also liebe Punkt, 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 ich sage jetzt den Namen hier nicht, die jetzt auch den Podcast
die
hört, das ist
Podcast
nämlich die Frau
nicht.
Von dem Mann, der mir das Kompliment gemacht hat und sie saß daneben. Jetzt siehst du mal, wie schwer es mir geht. Jetzt siehst du mal, jetzt hörst du ganz live.
Moment, der Mann, dessen Frau diese Nägel gemacht hat, der hat dir das Kompliment über die Nägel gemacht. Fällt dir was auf? Hallo, klingelst?
Nein, sie hat mir nicht die Nägel gemacht.
Komm, hol.
Sie saß daneben, also es war ganz unabhängig. Sie hat nichts mit meinen Nägeln zu tun, die Frau. Wir waren beim Essen. Und dann hat der Mann gesagt, du hast aber schöne Nägel. Ja.
Nein, der hat schön mit auffallend verwechselt.
Aber okay, gut. Das wollten wir gar nicht besprechen.
Also diese Nägel sind das nackte Grauen.
Ich mache euch ein Foto auf
das
Instagram
aber
nächste Woche
besprechen.
Sonntag um 7, falls ich sie noch habe.
Wir haben wieder so unheimlich inhaltsreichen
Podcast. Ich mache heute ein Foto von den Nägeln. Nächste Woche um 7 Uhr ist der online. Pass auf, ich habe eine Frage. Wir besinnen uns jetzt nochmal. Wir sammeln uns und wir besinnen uns.
Nach 20 Minuten. Meine Nägel sind schon lackiert in dunkel, wie heißt es so, glasklar.
Klarlack.
So.
Klarlack.
Klarlack heißt es.
Glasklar.
Mein Gott, ich habe Wortfindungsstörungen.
Dann können wir jetzt anfangen.
Du gelbe Fingernägel, ich Wortfindungsstörung. Perfekt für einen Podcast.
Ja. Liebe Anke, wir haben doch jetzt zwei wunderschöne Podcasts gemacht zum Thema Eingewöhnung.
Wunderschön. Hat die jemand gehört? Kannst du mal nachgucken?
Ja, die hat jemand gehört. Die haben sogar viele Leute gehört. Und ich habe auch einige Rückmeldungen bekommen.
Okay.
Und das sind so Zielgruppenrückmeldungen. So. Und dadurch, dass ich halt in Zielgruppen unterwegs bin und auch auf Instagram Zielgruppen angezeigt bekomme und wir jetzt August haben und diese Zielgruppen alle einjährige Kinder haben, die sie jetzt in Krippen eingewöhnen, stelle ich mir folgende Frage. Warum? Warum tun Menschen das? Also, ich rede jetzt nicht von Menschen, die im sechsten Semester, weiß ich nicht was, studieren, alleinerziehend sind und echt die Füße auf den Boden kriegen müssen. Ich rede nicht von Menschen, denen Geldleistungen gestrichen werden, weil sie ihr Kind jetzt nirgendwo eingewöhnen. Ich rede nicht von Menschen, die wo wirklich irgendwo Not am Mann ist. Ich finde, dass Menschen, Familien, Mütter Unterstützung brauchen, definitiv. Ich rede von Müttern, die die Kapazität, die Finanzen, die Umgebung, alles Mögliche hätten, um ihr Kind noch länger selber oder innerfamiliär betreuen zu lassen, bis zu einem bestimmten Alter. Mhm. Sie wissen diese Dinge. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir reden Chinesisch oder keine Ahnung wie. Warum?
Also Worte wie Pfeile wurde ins Chinesische übersetzt. China weiß Bescheid.
China weiß Bescheid, das ist gut. Aber warum denn Deutschland nicht? Also ich frage mich, diese Frage, die ich mir stelle, warum?
Ja, stell sie dir, stell sie mir einfach nicht. Gib du die Antwort, weil ich überlege schon, was ich Freundliches sagen könnte.
Lass uns das mal ganz, ganz, ganz wohlwollend und nett und...
Okay, ganz wohlwollend. Das Wohlwollendste, was mir jetzt einfällt, ist, Kinder haben keine Lobby. Wir fangen mal ganz oben an. Wen interessiert es denn wirklich, wie es den Kindern in den
Ich Kinder unterstelle geht? Ich den Müttern, an. Die ihre Kinder gerade eingewöhnen, dass sie ihre Kinder über alle Maßen lieben. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was sie haben. Warum tun sie das? Weil es ist ja nicht so, dass es eine Meinung gibt, die wir... Es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist wirklich wichtig, dass man rote Fingernägel hat, weil grüne Fingernägel gehen gar nicht. Also
gelbe grüne, waren das, gelb und
so,
grün
geht das nicht. Beides gleich schädlich für die Nägel.
Okay, wir reden jetzt ausschließlich von super privilegierten Familien, die alle Möglichkeiten hätten, ihre Kinder nicht in eine außerfamiliäre Betreuung zu geben. Reden wir nur von denen.
Absolut nur von denen.
Absolut nur von denen. Könnte es sein, dass sie einfach keinen Bock auf ihre Kinder haben? Dass sie nicht wissen, was sie mit ihren Kindern anfangen sollen?
Nein, nicht so.
Nein,
ich erlebe, nicht. Ich erlebe nicht sein. Okay. Unfassbar sympathische Frauen, die ganz nah an ihrem Kind sind, die unfassbar viel wissen wollen, gerade was das erste Lebensjahr betrifft.
Okay.
Was?
Könnte es sein, dass sie Angst haben, dass ihre Kinder nicht genügend Kontakt zu anderen Kindern haben, dass sie nicht gebildet werden, dass sie den Anschluss verpassen, wenn sie danach in den Kindergarten kommen? Könnte sowas sein?
Mag sein, aber jetzt wissen sie es ja. Man hat durch Podcasts, durch alles Mögliche, geschieht ja Aufklärung. Und es ist nicht so, dass dieses Wissen nicht da ist. Und sie tun es trotzdem.
Ja gut, da klinke ich mich ja jetzt ein. Wissen heißt ja noch lange nicht umsetzen. Ja. Also ich weiß auch, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag, da hat mir ein unglaublich lieber Mensch so viele schöne Geschenke gemacht. Unter anderem war da ein großes Glas Biscoff Crunchy Cream dabei.
Ja.
Ich weiß, dass da Zucker drin ist. Ich weiß, dass das hochkalorisch ist. Glaubst du, das hält mich ernsthaft davon ab, da jeden Tag einmal mit einem Esslöffel bewaffnet, Esslöffel, das große, ja, weil der Suppenlöffel nicht reingeht. Und dann stehe ich so da und es ist ja schön warm gerade und die Biscoff-Creme ist ganz cremig. Ich brauche da kein Brot dazu.
Ein Brot wäre auch nicht gut.
Dann esse ich da so Biscoff-Creme.
Gluten.
Ja, genau.
Es gibt okay, ja aber jetzt geht es...
habe ich keine Allergien.
Ja.
Nee, aber das heißt, dein Wissen bewahrt dich doch vor gar nichts im Leben. Was hilft es dir denn? Ich habe ein ganzes Programm darauf aufgebaut. Das ist das Faultierprinzip. Da machen nur Menschen mit, die eigentlich alles wissen, aber das Wissen halt nicht in die Umsetzung bringen, weil das innere System, muss ich ja dir nicht erzählen.
Ja, aber wir reden ja jetzt nicht nur miteinander, sondern wollen das ja gerne auch Menschen zugänglich
machen. Ja, aber deswegen ist es, das Wissen ist es halt einfach nicht. Ich kann Wissen nicht umsetzen, das ist das Thema. Und ich glaube schon, dass ich hatte neulich eine Anfrage, das war in, weil mir meine innere Befindlichkeit einen, gar nicht mal einen Streich spielt, weil das innere System einfach lauter ist als das äußere
und
Wissen.
Und sind wir dann vielleicht und auch da, Entschuldigung, dass ich unterbreche, sind wir vielleicht dann...
Bitte unterbrich mich endlich mal.
Sind wir vielleicht dann auch da, wo es dann eben auch darum geht, ich möchte nicht verzichten, ich möchte nicht zurückstellen, ich möchte nicht, keine Ahnung was... Und deswegen geht mein Kind in die Betreuung, weil dadurch schaffe ich mir Freiräume, die mir wichtig sind und die ich für mich will. Also wo ich...
Habe ich nicht gerade gesagt, wegen kein Bock auf Kinder? Ja, ich muss halt einfach eine Entscheidung treffen. Und wenn jetzt die Entscheidung ist, ich oder mein Kind, mein persönliches Wohlbefinden, egal bei was ich tue, stelle ich in dem Moment... über das Wohl meines Kindes, wenn ich weiß, dass es in sehr, sehr vielen Krippen, auch das ist wissenschaftlich relativ wasserdicht, dass es viele Krippen gibt, die meisten, die nicht so ausgestattet sind, dass es den Kindern dort richtig, richtig gut geht. Wir hätten ein Buch darüber geschrieben. Also setze ich eine Priorität. Und die Priorität, und das ist genau das Thema, ist weder in der Politik, liegt die nicht auf den Kinder haben keine Lobby, ich bleibe dabei. Politisch ganz klar zu sehen, wo die Priorität liegt. Bei den Trägern, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, auch ganz klar zu sehen, die Priorität ist nicht das Wohlbefinden der Kinder, die Priorität ist ganz klar das Geld. Logisch, ohne Geld kann ich keine Krippen betreiben. Also das sehe ich alles ein. Die Priorität der in den Krippen arbeitenden Menschen ist auch nicht zwingend beim Wohl des Kindes, weil sonst würden sich viel mehr Menschen trauen, Dinge anzusprechen, die nicht in Ordnung sind. Aber da ist das eigene Sicherheitsbedürfnis, das eigene Wohl liegt auch da sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft über dem Wohl des Kindes. Und auch bei den Eltern ist sehr oft, auch da nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und nochmal, wir reden gerade von den Privilegierten, gell? Wir reden, hast du ja extra noch gesagt, wir reden nicht von Not.
Nein, wir reden von den Privilegierten, von und denen, die auch gar nicht in die, in irgendeine Beruf, ich will ja gar nicht sagen, was Eltern dann machen oder was für eine außerfamiliäre Betreuung berechtigt oder nicht. Das steht auf einem ganz anderen Punkt, sondern man weiß Dinge und man, es sind ja einfach Fakten. Es ist ganz klar, dass ein Kind, was gerade 10, 11, 12 Monate alt ist, in der Höchstphase der Bindungsorientierung steckt, sich noch nicht selber beruhigen kann. Es braucht eine Koregulation durch eine sehr vertraute Person. Und wir wissen, dass halt aufgrund der Personalsituation und auch der Konstante in der Betreuung dieses nicht dort so erfüllt werden kann. Du hast halt keine 1-zu-1-Betreuung, wie das meinetwegen bei einer Tagespflegeperson hast, die vielleicht nur 2 oder 3 Kinder betreut, sondern es ist ein Wechsel. Also es ist ja so, dass Eltern, es ist ja wichtig, dass ein Kind gut in der Betreuung ankommt, so dass es dort sich gut eingewöhnt.
Da haben wir ja jetzt schon die letzten 2 Mal drüber
gesprochen. Dass man eine quasi neue oder zusätzliche Bezugsperson fürs Kind schafft, wo an die sich das Kind auch ein Stück weit bindet. Das ist ja schon etwas, was man will, damit es funktioniert, gerade für die Kleinen. So, wenn das jetzt erfolgt ist, dann ist ja dieser ganze weitere Weg auch von vielen Trennungen, auch innerhalb der Kinderkrippe, gepflastert. Also es kann sein, dass Erzieherinnen gehen und der Erzieher, dass die Urlaub haben, das hin und her. Und das ist ja fürs kindliche Nervensystem wirklich etwas sehr, sehr Aufwühlendes. Und das wird alles einfach total ausgeblendet. Ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht, mir anzuschauen, wie denn diese Eingewöhnungen laufen. Es ist im Moment, kriege ich durch einen Algorithmus wahrscheinlich eingespielt, viele Frauen mit viel Reichweite auf Instagram, die jetzt gerade ihre einjährigen Kinder eingewöhnen und nehmen dann ihre Community mit auf die Reise. Dann sieht man, was braucht ein Kind für den ersten Kita-Tag in der Krippe 11,5 Monate alt. Also das ganze Equipment, natürlich von den besten Marken und alles total schön und alles total toll. Und dann wird darüber geredet, welcher Rucksack, und dann wird darüber geredet, welcher Name denn auf dem, also welche Namensbeschriftung sich gut eignet für den Schnuller, damit halt der Schnuller nicht verwechselt wird. Ich musste dann darunter kommentieren, hoffentlich können die Kinder auch alle lesen, dass die wissen, wem dieser Schnuller gehört. Und also diese Vorstellung, das ist so eine Idealvorstellung, die sich Eltern schaffen, die aber total realitätsfremd ist.
Naja, es gehört halt auch ein Stück weit dazu und zum guten Ton, denke ich mal, dass man ein Kind in eine Krippe bringt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass Eltern es ihren Kindern was Böses antun
wollen. Denen geht es ja auch allen durch die Bank weg schlecht. Da sagte eine, mir geht es so schlecht. Mein Gefühl sagt mir so sehr was anderes, wo ich dann kommentiert habe.
Ja, aber schau, das
bitte
sind wir
hör
doch
das sind auf wir genau, dein ja. Gefühl. Hör ein wenig mehr auf dein Gefühl.
Aber jetzt sind wir doch genau beim Thema. Wir sind doch genau beim Thema. Mir hilft das ganze Wissen nichts. Wenn ich mich nicht regulieren kann, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was ich fühle, was meine Gefühle mir sagen, in welche Richtung die mich vielleicht auch ziehen oder was sie auch verhindern würden, wenn ich denn ein bisschen mehr auf mich hören würde. Ich glaube aber, dass gerade viele, ich nenne sie jetzt mal von die schicke Kita-Mütter, ne? Das ist ja eine ganz bestimmte Bubble. Und wenn wir jetzt mal nur von dieser Bubble ausgehen, dann ist es schon auch schwierig zu sagen, ich gebe mein Kind nicht in eine außerfamiliäre Betreuung, weil dann bin ich halt einfach ein Stück weit auch, keine Ahnung, ein Treadwife oder was auch immer es Menschen einfällt. Auch da haben wir in der Krippenlüge drüber geschrieben.
Da gehöre ich nicht zu. Ja.
Es gilt ja für, ja, aber es gilt, da gehöre ich nicht zu. Ich kann mich dann natürlich auch nicht drüber unterhalten, wie es in meiner Krippe ist. Ich habe ganz besondere Menschen um mich rum, die eventuell auch bei Kindern, also die ihre Kinder auch zu Hause betreuen. Und ich muss mir vielleicht sogar noch anhören, dass ich egoistisch oder rückschrittig bin.
Ja, das stimmt.
Das dürfen wir auch mal
definitiv
nicht vergessen.
Also, da ist ein großer Druck.
Und ich glaube,
also, ne, der auf den auf die
der
Mütter,
Druck,
ich sage
ja,
jetzt
aber,
Mütter, weil es oftmals mehr Mütter betrifft als Väter.
Es betrifft fast immer noch die Mütter. Das will auch eine ganz bestimmte Bubble nicht hören, aber es ist halt nun mal so. Also auch in meiner Welt ist es so, dass es hauptsächlich sich die Mütter um die Kinder kümmern. Die Väter kümmern sich schon auch, aber es ist eine Verteilung von 80, 20.
Ja, auch in diesem Alter, wenn ein Kind ein Jahr alt ist, hat es ja eben seine Hauptbindungsperson erkoren. Und das ist in einer Familie meistens die Mutter. Also, ne, es ist meistens so, dass die Mutter sich in dem ersten Lebensjahr auch bedingt durch Stillen und Geburt und allem dem Kind als zuverlässigere Bindungsperson gezeigt hat. Und das ist ja das, was das Kind auch einfordert.
Genau.
Und das ist ja auch nicht so, dass das eine romantische Vorstellung ist, sondern, also sowas kann ja sogar bildgebend gezeigt werden. Also das Gehirn dieser Person funktioniert einfach anders als das einer Person, die gerade kein Kind in diesem Alter hat.
Gut, und da wissen wir aber auch, dass wenn Väter sich von Anfang an mit um ihre Kinder kümmern, stellt sich bei Vätern
das
Hormonsystem um und so weiter. Aber ich habe gerade ein Baby, relativ nicht ganz eng bei mir, aber schon ganz nah bei mir. Nicht mein Baby, ist ja schon ein Jahr alt jetzt, sondern neues Baby, gerade mal irgendwie 2 Wochen alt. 2 super erfolgreiche Karrieremenschen. Sie sind auch nicht mehr ganz, ganz, ganz jung. Jetzt ihr erstes Kind wird voll gestillt und alle sind völlig weggeblödet und ganz glücklich. Auch da geht's jetzt schon natürlich um das Thema, was machen wir in circa 9 Monaten? Wohin? Also da wird gar nicht mehr drüber gesprochen, geht das Kind oder wird das Kind außerfamiliär betreut? Es geht nur noch drum, wo wird das Kind außerfamiliär betreut? Finanziell kein Thema. Es wäre auch eine Nanny, kein Thema. Es geht jetzt noch um Tagespflege oder Krippe. Sie leben in einer süddeutschen Großstadt, da gibt es auch alles. Aber es ist vollkommen klar, Kind wird außerfamiliär betreut mit allerspätestens einem Jahr, wahrscheinlich früher. Das sind gebildet, die wissen, was los ist. Das Kind wird auch die tollsten Klamotten haben, Wolle, Seide von Schicht 0 bis Schicht 83. Es wird alles da sein. Es wird nur nicht zu Hause da sein. Und auch da ist die Priorität ganz klar. Wir lieben unser Kind wahnsinnig. Wir wissen jetzt erst, was Liebe ist. Wir lieben aber unser eigenes Leben. Unsere Priorität liegt auf unserer Karriere. In dem Fall geht es jetzt um Karriere. Nicht um Job, sondern um Karriere. Nochmal, Geld spielt keine Rolle. Die Priorität ist klar. Und ich glaube, dass wir alle in unserem Leben Prioritäten setzen und wir setzen sie. Und ich sage in jedem Podcast, jede Entscheidung im Leben hat einen Preis.
Definitiv hat jede Entscheidung hat seine Konsequenz. Genau, das ist es. Ich habe heute mit meinem Sohn telefoniert und habe gesagt, es ist ja eben auch, wenn du später deinem Kind gegenüberstehst, so wie ich jetzt meinem end-20-jährigen Kind gegenüberstehe. Ich habe Entscheidungen getroffen in seinem Leben, die für ihn heute eine Relevanz haben. Und wenn ich in der frühen Kindheit Entscheidungen treffe und gleichzeitig weiß, dass das Nervensystem des Kindes gerade dabei ist, sich zu entwickeln, dann ist es mehr als logisch, dass diese Entscheidung eine Konsequenz haben wird. Ich sage jetzt nicht positiv oder negativ, sie wird eine haben. Ich habe zum Beispiel entschieden, als mein Sohn klein war, habe ich entschieden, dass ich möchte, dass er gut Deutsch sprechen lernt und habe darauf verzichtet, mit ihm Kroatisch zu reden. Das war eine Entscheidung. So, es ist eine Entscheidung, die ich heute bereue, weil mein Sohn nicht so diese Sprache beherrscht, wie er sich das gerne wünschen würde. Und es wäre ein einfaches gewesen, es zu tun. Es ist für mich jetzt nur ein Beispiel von einer Entscheidung, die ich damals getroffen habe und heute mit meinem Sohn, der Ende 20 ist, diskutiere. Und natürlich gibt jede Entscheidung, hat seine Folgen. Wenn ich jetzt dahin gehe, also es ist nochmal was anderes, weil diese Familie, die jetzt dieses Baby...
Hat ihre, aber du hast
Migration. Genau, muss ich auch ein bisschen raushängen lassen ab und zu.
Hast schon lange mal gemacht.
Ne? Wenn jetzt diese Familie, und also die ich ja so entfernt auch kenne und von der ich weiß, dass dieses Kind so, so unfassbar geliebt wird, diese Entscheidungen trifft, das ist alles in Ordnung. So. Und das treffen ja aber ja tausende andere Familien auch. Und sehr, 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 sehr viele privilegierte Familien. Stelle ich jetzt nochmal eine andere Frage. Warum setzt man sich nicht mehr dafür ein, dass die Bedingungen für die Betreuung wirklich besser werden? Ist das Bequemlichkeit, weil man nur in seiner eigenen kleinen Welt guckt und dann funktioniert es irgendwie und nach mir die Sintflut?
Naja, wenn ich jetzt mal nur von den Krippenkindern ausgehe, dann sind es ja Kinder, die sind da ungefähr 2 Jahre. Und das betrifft mich also, wenn ich jetzt diese Familie bin mit dem Baby, dann betrifft mich das ganze Krippenthema ja maximal 2 Jahre. Mit einem Jahr geht's hin, mit 3 geht's in den Kindergarten. Warum soll ich mich da groß für einsetzen? Dann müssten wir natürlich, wenn ich mich so richtig engagiere für irgendwas im Leben, braucht ja auch wieder Zeit, ne? Wenn du jetzt nicht gerade in dem Bereich arbeitest, wir arbeiten ja da auch, dann ist es ja ein Stück weit auch unser Feld, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich jetzt, was weiß denn ich, mag jetzt gar keine Berufsgruppe sagen, wenn ich jetzt Steuerberaterin bin und mein Mann ist auch Steuerberater, dann betrifft mich das Thema Kinder im Allgemeinen ja nur mit meinen Privatkindern. Dann mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Oder ich denke mir vielleicht, naja gut, es hat alles seinen Preis, das weiß man dann schon, weil die sind ja alles gebildete Menschen. Und trotzdem, denke ich mal, machen sie das auch wieder ein Stück weit klein. Und Achtung, ich bleibe dabei, das Wissen hilft mir nichts, wenn ich meine eigenen Themen mit mir rumtrage. Und auch das sage ich immer wieder, diese vielen Erwachsenen, die einfach mit ihren ganzen Kindheitswunden rumlaufen. Die können ja vielleicht gar nicht so empathisch sein, wie sie denn wären, wenn ihre Kindheitswunden, wenn sie die kennen würden und wenn die schon verheilt wären. Und Da gibt es auch bergeweise Studien dazu. Ich habe heute Morgen erst, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe, da habe ich heute Morgen erst gepostet, dass Kindheit auch Biologie ist. Und da gibt es so eine Untersuchung, da haben die ganz lange, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, aber irgendwie Jahrzehnte, eine Längsschnittstudie, über 1000 Menschen untersucht und haben denen immer Blut auch abgenommen. Also so richtig schön Biologie. Und dann haben die rausbekommen, dass wenn Menschen in den ersten, sind weit gegangen, nicht nur frühe Kindheit, in den ersten 11 Lebensjahren, wenn die massive Zurückweisung erfahren haben oder auch körperliche Gewalt, die haben jetzt komplett die ganze Gewalt, das ganze Gewaltspektrum mit angeschaut oder wenn sie irgendwie besonders hart bestraft wurden, dann haben die auch als Erwachsene noch deutlich höhere Entzündungswerte gemessen. Dann haben die aber was ganz Spannendes, könnte man sagen, ja klar, haben halt vielleicht falsch gegessen. Aber nein, das haben die alles rausgerechnet. Die haben rausgerechnet die soziale Belastung, die haben rausgerechnet, das kann man alles machen, wenn man statistisch sauber arbeitet, mit dementsprechenden Untersuchungen kann man rausrechnen, was ist jetzt die Depression oder was ist das schlechte Essen und was sind die Kindheitsgeschichten. Und dann haben die rausgefunden, dass egal, auch wenn sie bereinigen, Bewegungsmangel, Ernährungsfehlgriffe und andere so Gesundheitsgeschichten, die man halt so mitbringt, haben sie trotzdem rausgefunden, dass praktisch die Demütigungen und die Angst und die Gewalt, sind ja alles diese Themen, die eben Kinder in ihrer Kindheit erleben, die sind dafür verantwortlich, wie ein erwachsener Mensch seinen Stress reguliert. So, und jetzt gehen wir zur Familie Steuerberater. Wenn Familie Steuerberater den eigenen Stress nicht regulieren kann, dann könnten sie A, den Stress ihres Kindes nicht regulieren. Insofern ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn das Kind in eine Krippe geht, weil mit Glück hat das Kind ja in der Krippe vielleicht jemand, der den Stress besser regulieren kann als die eigenen Eltern. Soll es auch geben. Und sie merken vielleicht gar nicht, wann sie gestresst sind. Das heißt, das schlechte Gewissen allein heißt ja noch lange nicht, dass ich dann dementsprechend handle. Da sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz. Weißt du, es ist einfach viel anstrengender zu sagen, schlechtes Gewissen. Und jetzt merke ich, oh, dieses schlechte Gewissen will mir jetzt sagen, da ist was, was ich gerade mache, nicht safe. Das ist nicht in Ordnung. Also verändere ich mein Verhalten. Das ist viel, viel, viel anstrengender, als ein schlechtes Gewissen zu haben und dann das schlechte Gewissen ein Stück weit ausgleichen zu wollen. Und guck mal, wie viele Familien, und wir sind nochmal bei Familie Steuerberater jetzt, da werden die Kinder zugemüllt. Mit allen möglichen Dingen. Die fahren in Urlaub, die Kinder haben volle Kinderzimmer, die feiern Eventgeburtstage. Das ist der Wahnsinn, wie so eine Kindheit aussieht. Aber was die Kinder nicht haben, ist Familie. Und zwar Familie im Sinne von, man hat Zeit für mich, es beschäftigt sich jemand mit mir und zwar nicht nur nach Feierabend und am Wochenende, sondern ich darf so dabei sein, so in einem Leben. So dieses Leben mit Einkaufen, mit was halt Menschen machen. Sie gehen einkaufen, sie räumen ihre Bude auf, sie kochen oder holen irgendwo Essen, dann gehen sie mal spazieren. So ein Leben halt, so ein ganz normales Leben. Und ich glaube, das haben viele Kinder nicht mehr. Und vielleicht bin ich aber auch da in meiner privilegierten Bubble und sag gerade, was ich ein normales Leben finde. Also da darf man auch vorsichtig sein. Gell?
Zu deiner normalen Bubble gibt es aber auch Zahlen und Erhebungen. Und man weiß heute, wie viele Kinder in der außerfamiliären Betreuung sind, mit wie vielen Stunden pro Woche. Und das Phänomen, was ich erlebe, ist, dass eine Übergrifflichkeit, ein Zurechtweisen, wie hast du es eben genannt, ein Erniedrigen, ein Demütigen eines Kindes innerhalb einer Familie durchaus sehr an den Pranger gestellt wird, was auch richtig ist. Ich habe aber häufig das Gefühl, dass die Zeit außerhalb der Familie einfach auch gänzlich ausgeklammert wird. Die ist wie in so einem Luft Vakuumraum, wie in so einem luftleeren Raum, dass dort während dieser 8 Stunden Abwesenheit von zu Hause ohne Koregulation des Kindes, das bedeutet halt, dein Kind braucht immer irgendwie einen Stellvertreter, der für es die Welt versteht und dem Kind dann mitteilt. Und wenn dieses Kind ohne diesen Stellvertreter da rumläuft und halt so Dinge mitbekommt, die demütigend sind. Es ist demütigend, wenn ich in meiner Windel bin und nicht gewechselt werde. Es ist demütigend, wenn ich nicht achtsam gewickelt werde. Es ist demütigend, wenn ich Hilfe brauche und sie nicht bekomme. Der ganze Tag ist getaktet durch ganz viele Dinge, die Kinder als sehr, sehr stressig empfinden. Das ist für mich...
Naja, wir reden hier von Vernachlässigung. Das ist eine der schlimmsten psychischen Gewaltformen.
Also wenn du jetzt Vernachlässigung sagst, dann klingt es aber immer so, dass das Kinder sind in Familien, wo sie geschlagen, wo schlimme Übergriffe, wo starke...
Nein!
Wenn man das also, so sagt, aber dass eine Vernachlässigung... Also dass ein Nicht-Gesehen-Werden außerhäuslich für das Kind eben auch eine Vernachlässigung sein kann, das nehmen ja viele gar nicht an.
Ja, aber dann sind sie definitiv nicht informiert, weil mir fallen da 2 Frauen ein, die ein Buch genau zu diesem Thema geschrieben hätten und ich hätte insgesamt mittlerweile 4 Bücher zum Thema Gewalt geschrieben. 2 davon, möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, wurden auf der Spiegel-Bestsellerliste geführt, also sehr durchaus gut. Auch bekannt. Das ist das Thema, ich mache ja nichts anderes, wie mich im Prinzip mit diesem Thema zu beschäftigen, von morgens bis abends, 365 Tage.
Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum das bei, finde ich, immer noch verhältnismäßig
weil Wissen nichts hilft.
Wenig Menschen ankommt. Ich würde gerne noch eine Sache, es ist mir noch ganz wichtig, das zu sagen, die Tatsache, dass Kinder, du hast eben gesagt, dass Kinder irgendwie Familie, Steuerberater, da, die sind vielleicht da nicht die empathischsten unter Gottes Sonne, dass dann Kinder vielleicht in einer Krippe besser aufgehoben sind als da. Da würde ich gerne Einspruch erheben. Ich finde, dass Familien müssen Zeit miteinander verbringen, damit sie sich A, kennenlernen können und damit sie B, miteinander an den Herausforderungen wachsen können. Und natürlich gehört es dazu, dass auch innerhalb einer Familie nicht immer alles gut ist. Und da haben wir das Good Enough Parenting, was eben schon ein alter Begriff ist, der bei den Analytikern schon Mitte letzten Jahrhunderts verwandt wurde, dass es darum geht, dass es wichtig ist, miteinander sich zu reiben, miteinander in Situationen zu kommen, wo ich auch von meinen eigenen Schatten und von meinem eigenen, was ich erlebt habe, wirklich übermannt werde und an die Grenzen komme und manche Situationen für die Kinder auch wirklich nicht schön sind. Aber da ist es so, dass dieses Band der Bindung sehr, sehr viel auffängt. Das geht nicht um körperliche Gewalt, um Gottes Willen. Ich rede um Kennenlernen, um miteinander zu funktionieren. Und da kommen alle Eltern an ihre Grenzen. Und der Schutz der Kinder besteht nicht darin, dass man die Kinder davor beschützt und sie außerfamiliar irgendwo hingibt, sondern die Kinder müssen zusammen mit den Eltern wachsen. Ich habe gerade eine Dame aus meiner Begleitung entlassen, also wir sind übereinander gekommen, dass sie eine andere Vorstellung hat von dem, was ich habe, und das ist in Ordnung, das darf auch so sein, aber sie steht kurz vor der Entbindung des 2. Kindes und also vielleicht, sie hat jetzt noch 3 oder 4 Wochen und sie hat jetzt angefangen mit der Eingewöhnung des 1-jährigen Kindes. Und ich habe ihr dann versucht, in aller Deutlichkeit zu sagen, dass das eine sehr ungünstige Kombination ist. Sie so, ja, aber ich brauche dann auch Zeit für mich und hin. Kann ich alles verstehen? Ich bin 3-fache Mutter. Ich kann es so verstehen. Es ist aber auch da wieder sehr privilegiert. Die Mutter arbeitet nicht, klar, mit dem 2. Kind ja dann sowieso nicht. Und es ist genug Geld da, um Möglichkeiten zu schaffen, wo man der Mutter Freiräume ermöglichen kann. Ich finde, der Mutter muss alles irgendwie so auch gestaltet werden, dass sie sich auch um das neue Baby kümmern kann. Aber das Erste wird Hölle leiden, alleine schon unter der Tatsache, entthront zu werden und dann auch noch abgeschoben zu sein und irgendwo abgegeben und nicht Teil des gemeinsamen Wachstums sein zu können.
Gut, du kennst die Familie, du weißt, wie alt das erste Kind ist und weißt auch, kannst das Kind ja auch gut einschätzen dann. Ich habe das vorhin auch, ich habe irgendwie versucht, noch was, irgendwas Nettes zu sagen. Mir fällt da aber eigentlich gar nichts Nettes ein, was ich zu Menschen sage, sowohl in Kitas als auch zu Eltern. Es ist ein Riesenunterschied, ob Eltern mal nicht allzu freundlich sind oder ob das die pädagogischen Fachkräfte sind. Kein Kind braucht Eltern, an denen es sich desinfizieren kann. Die brauchen echte Menschen. Die brauchen auch Eltern, die mal rumschreien, Eltern, die mal schlechte Laune haben, Eltern, die auch mal Sachen sagen, die nicht astrein sind. Und wir wissen, es gibt keinen Unterschied im Gehirn zwischen körperlicher und psychischer Gewalt. Es werden Kinder, natürlich wird körperliche Gewalt immer noch ganz anders bewertet als psychische Gewalt. Dafür kämpfe ja ich so sehr, wo ich sage, nee, es ist eigentlich egal. Möglichst keine Gewalt und trotzdem werden Kinder in jedem Leben wird Gewalt vorkommen. Mein Ziel ist ja auch nicht Gewaltfreiheit auf der Erde, das kriegen wir nicht hin, aber ich will Gewaltfreiheit in Kitas und das muss möglich sein und es ist auch möglich.
Ja, weil wir die Kinder in diese Orte geben, um sie zu schützen. Wir geben die Kinder in diese Orte,
richtig,
um sie zu fördern. Wir geben die
genau,
Kinder dorthin, damit sie die bestmögliche Zukunft haben können. So, und das ist ein Trugschluss.
Haben sie eben aber
genau,
nicht.
Da gibt es ja auch ein
aber
Buch zu.
Genau, das ist... Gibt es auch ein Buch zu. Das brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Ich glaube, wir sind bei dem Thema jetzt noch von wegen, was bringt Familie Steuerberater dazu, ihr einjähriges Kind oder noch jüngeres Kind, obwohl sie wissen, dass die Krippen nicht dementsprechend ausgestattet sind, dass sie Sicherheit garantieren können. Und ich will jetzt die Garantie. Ich will nicht, es gibt auch gute, ja, Gott sei Dank. Ich will... Die Schlechten sind die Ausnahmen. Und selbst die will ich nicht mehr haben. Ich will nicht, dass jemand sich Gedanken machen muss, wenn er sein Kind aus welchen Gründen auch immer in eine außerfamiliäre Betreuung gibt. Da will ich die Garantie haben, dass es dem Kind dort gut geht. Und die Garantie können wir nicht geben. Und das weiß Familie Steuerberater auch. Und jetzt sind wir an dem Punkt, warum machen sie es denn trotzdem? Ganz einfach. Ja. Weil ihnen ihr eigenes Thema wichtiger ist als das Kind, das sie garantiert lieben. Aber dieses, ich würde sterben für mein Kind, wo ich sage, lüg doch nicht. Gesteh dir doch einfach ein, dass du nicht mal auf 3 Jahre, ich stehe an erster Stelle, verzichtest. Oh, das war jetzt deutlich.
Ich danke dafür.
Aber die Kinder stehen nicht an erster Stelle. Es ist einfach nicht wahr.
Es
hört sich aber halt so schick an. Es hört sich doch toll an. Oh, mein Kind ist alles für mich. Wichtigster Mensch im Leben, ja. Wo sind die Taten, die mich das sehen
lassen? Und
wenn
wir jetzt diese...
Die schicken Wolle-Seide-Klamotten sind es nicht, weißt du?
Weißt du, und die...
Ich glaube, dass ein Kind sehr gut auch in Polyacryl überleben kann. Ich glaube, Liebe ist wichtiger wie Wolle-Seide. Und mit Liebe meine ich jetzt auch Zeit, die ich mit diesem kleinen
Wesen verbringe.
Ja,
mit Liebe ist vor allen Dingen der Stellenwert dieses Kindes innerhalb meiner Familie.
Ja,
und
ja,
ich glaube, dass es einfach wichtig ist für den Start in das Leben, dass ein Kind weiß, dass es an Nummer 1 steht und dass die ganze Familie, zumindest die nächste Familie, alles
also
tun.
Also es fühlt
würde.
Es ja, ne? Es weiß, das Baby
es
weiß
es,
es ja nicht. Die
ganz
ersten
genau.
paar Jahre, es fühlt es. Und das ist genau das. Ich muss neulich so lachen über meine Mutter. Meine Mutter sagt irgendwie so, also sie muss in irgendeinem meiner Bücher rumgelesen haben. Und dann sagt sie so, ja, kann die sich da wirklich an nichts mehr erinnern später? Und ich so, nee. Und sagt sie, ja, aber sagt, weißt du noch was, was bei dir mit 2, 3 Jahren war? Ja, nee, und ich so, ja, schau an. Das weiß sie auch nicht, das wissen wir alle
ja,
nicht.
Ja, aber dann kannst du
und
ja
dann
nicht
kam
geschadet
so ganz
haben,
kurz,
wenn du dich nicht erinnern
ja,
kannst.
Genau. Also dann kamen so 2 Varianten. Dann kam die Variante, ist schon sehr schade, gell? Gerade jetzt, wo ich so viel Zeit mit ihr verbringe und dann weiß sie das alles mal gar nicht mehr. Ich so, das weiß sie mal nicht mehr.
Aber sie fühlt es.
Aber es ist in ihrem System, ja, genau. Es ist in ihr, sie weiß das mehr als alles andere, weil darauf wird sie alles aufbauen. Ich sage immer, so dieses, da ist das Fundament ist Stahlbeton, das wir hier gerade gießen. Und dann kann da später mal, kann gerne auf Stahlbeton gebaut werden, hält gut. Das sind so Federn, was? Die sind mit drin, Stahlbeton mit Federn.
Die auch irgendwelchen Erschütterungen und gut standhalten.
Genau,
und ganz das ganze genau, Haus ganz nicht zum genau. Wanken bringen.
Und weißt ja, du, und dann kam aber ja, kam
erstmal dann ja. Nummer zu Ende.
Nee, es war einfach dieses Hin und Her, dieses, das ist doch, dann ist es ja auch egal, dann müssen wir uns ja auch nicht kümmern, egal was jetzt passiert, dann weiß man gar nichts mehr. Und dann habe ich eben erklärt, doch, das System weiß eben alles, aber sie wird sich nicht mehr an Details erinnern können. Aber genau die Details machen jetzt, das ist jetzt dieses noch ein Liter Stahlbeton rein, noch ein Liter Stahlbeton. Jedes Lachen, jedes Liebhaben, jedes getröstet werden, jedes ich werde abgefangen. Das ist letztendlich, ist das Leben mehr als die Summe dieser guten Erfahrungen in den ersten Jahren. Und wie die Kinder die nicht haben, und das meine ich jetzt wieder mit Wissen, Familie Steuerberater weiß das. Ganz genau. Familie Steuerberater könnte auch Familie Diplompsychologen sein. Mhm. Könnte schon auch sein.
Jetzt,
die hätten sogar noch die Untersuchungen
dazu. Und jetzt geht ja. Kind, Steuerberaterkind mit 10, 11, 12, 13 Monaten in die Krippe, die man sich sehr gut ausgesucht hat, für die man vielleicht viel Geld bezahlt, für die man gar nichts bezahlt, keine Ahnung, aber eine sehr, sehr gute Krippe. So, und da gibt es ein paar Facts, die einfach da sind. So, dieses Kind ist plötzlich eines von vielen. Ich meine, da haben wir jetzt auch schon sehr oft drüber gesprochen. Und es ist dem ausgeliefert, was es einfach noch nicht bewältigen kann. Es ist wechselnden Bezugspersonen gegenübergestellt. Es ist ja nicht nur eine Erzieherin für dieses eine Kind zuständig, sondern auch die Bezugspersonen wechseln. Es ist so, dass es wichtig ist, dass man dafür sorgt, dass das Kind sich an jemanden dort in der Kita, in der Krippe bindet. Und dann wird es irgendwann zwangsläufig zu einer Trennung kommen. Das heißt, das System verliert einen Menschen, das es als Bindungsperson zunächst einmal integriert hat. Selbst das ist ein unglaublicher Verlust für das noch so kleine System, weil dieses System das ja noch gar nicht versteht. Es kann auch sein, dass Familie Steuerberater vielleicht in 3 Monaten ein neues Haus kauft und Kind ist gerade eingewöhnt und dann kommt es halt in die nächste Krippe und dann muss es das.
Du, es kann auch sein, dass das pädagogische Fachkraft schwanger
oder Urlaub
wird,
hat.
Kündigt
auf Fortbildung
oder Urlaub
ist.
Hat oder auf Fortbildungen ist, ja. Oder Achtung, die haben wir auch noch, ihren Job nicht gut macht.
Und das sind ja alles Dinge.
Weil auch sie ein System hat. Oh,
ja.
Also
ja.
Du willst mir heute unbedingt rauskitzeln, dass ich sage, Krippen sind scheiße, oder? Das willst du heute haben.
Nein, das möchte ich gar nicht haben, wirklich nicht. Und ich meine,
ich kann es auch nicht sagen, weil wir sie brauchen.
Ich fliege.
Wir brauchen
Anke,
sie.
Ich fliege nächste Woche Dienstag nach Deutschland. Und warum fliege ich nächste Woche Dienstag nach Deutschland? Weil ich mich zur Verfügung stelle als Betreuungsperson. Ich werde dieses System bedienen. Ich fliege nach Hause, weil ich Kinder unter 3 Jahren betreue. Ich will nicht sagen, dass Krippe, Betreuung und so scheiße ist. Absolut nicht. Ich will nur sagen, so wie ich diese Kinder begleite, also sind 2 Kinder, die ich jetzt nehme, 2. So, und diese Kinder sind auch noch Zwillinge, das heißt auf sich auch noch sehr, sehr, sehr eingestellt. Und ich begleite diese Kinder so lange, und zwar nur ich. Wenn die klingeln, macht Tauti die Tür auf. Wenn die gehen, verabschiedet Tauti sie. Wenn sie hinfallen, ist Tauti da. Wenn sie gefüttert werden, ist Tauti da.
Du bist im Prinzip deren Nanny für ein paar Stunden in deinem Haus.
Ganz genau. Und es kommt dann später noch ein weiteres Kind dazu. So, das mache ich. Und ich arbeite, also vergütungsmäßig müssen wir da gar nicht groß drüber reden. So, das heißt, ich bediene das System. Deswegen, ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es geht,
ja,
unter
aber schau
bestimmten
mal.
Voraussetzungen, die nicht.
Und du zahlst ich muss einfach, weil ich habe gerade so Puls. Du bedienst das System und gleichzeitig zahlst du einen hohen
definitiv.
Preis dafür. Du könntest nämlich auch sagen, ihr Lieben, ich nehme jetzt 5, darfst du nehmen, dann machst du eine Großtagespflege,
dann
holst du dir noch jemand dazu.
5 darfst du auch alleine nehmen,
dann,
zu Hause.
Ja, nee, das weiß ich, aber du könntest ja noch mehr nehmen. Du könntest ja Maximum Kapital da machen. Ne? Also ich kenne ja auch Menschen, ich kenne ja nicht nur dich. Ich meine, du bist mir meine Liebste, schon klar. Aber ich kenne viele, viele Menschen, die durchaus viel, viel Geld mit jungen Kindern auch verdienen. Das geht schon, wenn man das ein bisschen intelligent macht. Dann kannst du zum Beispiel als ausgebildete Pädagogin kannst du eine Erziehungsstelle werden. Da kriegst du für eine, zwei Kinder, die wohnen dann bei dir, hast du so viel wie eine Vollzeitstelle in einer Kita. Hast aber, Klammer auf, nur zwei Kinder. Diese zwei Kinder sind natürlich nicht ohne Beeinträchtigung.
Aber nehmen wir, auch klar. Bleiben, aber wer bleiben ist das wir mal schon? Bei denen. Ne?
Bleiben wir mal bei dir. Wir bleiben mal nur bei dir jetzt. Du nimmst zwei Kinder, irgendwann dann ein drittes Kind dazu. Mehr auf keinen Fall.
Ja.
Du verzichtest auf das Geld, das dir die anderen zwei Kinder bringen würden. Und dann weiß ich ja auch, wie du betreust. Es ist ja ein Unterschied, ob du, wie du Frühstück machst oder wie du Mittagessen machst und was du überhaupt mit Kindern machst. Und da sind wir halt bei einer Wahnsinnsbetreuung. Nur diese Wahnsinnsbetreuung, allerliebste Claudia, das ist nicht die Regel. Ich würde sagen, das ist die große Ausnahme. Auch da, ich muss mal wieder auf unser Buch, ich sage nur, wie viele Kinder passen auf einen Schoß?
Genau. Und alle anderen fallen hinten über. Und es ist doch vom Messen anzunehmen, dass es nicht mein Kind ist, was darunter fällt. Wenn ich mein Kind in eine Gruppe gebe, wo 12 Krippenkinder sind, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass mein Kind oft in seinen Bedürfnissen nicht gesehen wird. Egal in welchem.
Es kommt darauf an, was es für ein Typ Kind ist. Jetzt sind wir beim Temperament.
Nee, es wird trotzdem nicht gesehen. Ist doch völlig egal, was für ein Temperament es hat. Es braucht Koregulation.
Finde ich nicht.
Es braucht Koregulation.
Ja, aber,
ob es ein
Melancholiker
ist, ob es ein wildes Kind ist, ob es ein cholerisches Kind ist, ein weiß ich nicht.
Ja, aber du bist, wenn du jetzt das stille Kind
bist. Dann
bist
du noch mehr am A-Punkt, ja.
Dann hast du die goldene Arschkarte.
Ja, definitiv. Aber.
Weil du dann da den ganzen Tag, ich sag nur Zombie-Grippe, hat sich der Fitzek gemeldet?
Noch nicht. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, aber wir haben ihm geschrieben, definitiv, lieber Sebastian Fitzek, liebe Grüße an dieser Stelle. Also,
ja, nochmal,
also das Kind braucht
permanente
Koregulierung sofort, auch in diesem jungen Alter. Wir sprechen ja nicht von 3-, 4-, 5-, 6-, 7-Jährigen, die auch sehr viel mehr brauchen, aber wir sprechen mal nur von den ganz Kleinen. Wir machen das ganz große Fass ja gar nicht auf, aber diese Kinder brauchen Koregulierung. Das heißt, wenn ich mein Kind doch da abgebe, dann kann meine Outdoor-Collection noch so schöne Zitronen bedruckt haben, das ist so ein bestimmtes Label, oder irgendwelche kleinen Rehkitzchen oder ganz schöne Kirschen haben sie auch noch. Und sündhaft teuer
sein. Oh, das mit den
Rehkitzchen,
schick mir das mal für mein Baby. Die mag Rehkitze.
Und dann kann
also
das
Eltern.
Noch so schön bedruckt sein. Wenn das ist ja nichts, was dem Kind emotionale Sicherheit verschafft.
Nein, aber damit können sich doch die Eltern einfach das gute Gewissen machen. Sie haben alles für ihr Kind getan. Klammer auf, wir haben alles für unser Kind eingekauft. Es hat nur das Beste, nur Wolle, Seide, Rehkitz, Kirschen, Zitronengedöns. Das sind, ich kann mich mit Konsum, kann ich auch mein Gewissen irgendwie beruhigen. Das ist der Schnuller der Erwachsenen, der ist halt aus Wolle, Seide. Ich glaube, dass viele Eltern wissen, dass es eine bessere Variante gäbe. Nur die bessere Variante ist auch die anstrengendere Variante. Mhm. Und es ist doch, du machst es doch, du seit wie vielen Jahren deine eigenen Kinder, deine Profikinder, seit wie vielen Jahren betreust du Kinder? Niemand weiß doch besser, wie anstrengend es ist, von morgens bis abends dich selbst zu regulieren, damit du regulieren
seit
kannst.
Seit 43 Jahren, genau.
Seit 43 Jahren regulierst du. Und dann kommt Shiny-Schwester und sagt, du hast kurze, hässliche Fingernägel und schau mal, dass du Raum für dich hast.
Dafür liebe ich sie.
Weil ich will, dass du Raum für dich hast.
Mhm. Und ich liebe meine kotzgrünen Finger, also ich finde die wirklich hübsch. Leute, schaut doch bitte jetzt, wenn ihr den Podcast gehört habt, mal in meine Story. Sie sind total schön. Sie sind total sommerlich. Sie sind frisch. Sie sehen fast so aus wie die Zitronen auf den schönen Regencapes dieser Marke
XY. Abgesehen davon, dass sie kein Zitronen, es ist ja nicht Zitronengelb. Du, so mit Blick auf die Uhr, ich glaube, ja. Wir sind
das
schon
ist,
wieder.
Wenn die Ach Gäule Mann, mit
ich,
uns
ich wünsche mir das nächste Mal jetzt ein anderes okay. Thema. Ich mag ein anderes okay. Thema.
Wir haben schließen jetzt das ganz Thema viel jetzt schon. Mhm. Wir haben jetzt 3 Podcasts.
Wir haben jetzt dazu. Genug über
5, 6, 7,
naja, wir
8,
haben
9,
dazu
10.
118 Podcasts. Genau. Das ist Nummer 118. Ich glaube, es gibt keinen Podcast, wo wir nicht dieses Thema, aber ich habe ja gesagt, das Thema mache ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr, weil wir sehen es halt jetzt wieder.
Ja.
Es kommt nicht
Nein,
an, es trifft die Zelle
kommt
nicht.
An. Weißt du, was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, solange ich irgendetwas kommentiere, was so salopp ist, wie zum Beispiel, na hoffentlich können die anderen Kinder lesen, wenn die Schnuller beschriftet sind, dann kommt irgendwas zurück, so nach dem Motto, also irgendein Kommentar kommt zurück. Wenn ich dann aber etwas schreibe, wo man merkt, okay, da scheint doch eine Expertise hinter zu stecken, da reagiert man gar nicht mehr drauf. Weder die Menschen, die es lesen, noch die, die es geschrieben haben. Wo ich merke so...
Ja, lass doch Instagram einfach in Frieden. Das ist doch einfach... Das ist mittlerweile... Da ist nur noch KI... Also ich poste da nur noch, da, weil ich halt dabei bin. Ich habe meine WhatsApp-Gruppe. Komm doch in die WhatsApp. Bist du nicht in der WhatsApp-Gruppe?
Doch, ich bin bestimmt da. Ich habe eben geguckt,
du bist
aber ich habe nichts gekriegt heute.
Ja.
Liebe Scheini-Schwester,
was? Wo habe ich denn das hingepostet? Also ich habe eine, ich mache mal kurz Werbung für mich. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Dr. Anke Ballmann. Ich habe 126, yay, 126 Follower. Und dann mache ich ganz oft was, auch ein bisschen mit Inhalt, nicht nur Blödsinn.
Aber du hast heute doch auch
Und
schon
nix.
Was gepostet, oder?
Habe
ja,
ich heute nicht. Schon.
Dann
ich
lad
heute
mich doch
schon.
Mal in deine WhatsApp-Gruppe ein, oder muss man die selber finden?
Keine Ahnung, technisch bin ich nicht so prickelnd.
Wir setzen den da Link,
kann man, die kann man aber
der
selber
Link für
finden.
Die WhatsApp-Gruppe befindet sich unter diesem Podcast. Schaut mal darunter, über den Link werdet ihr sofort reinkommen. Ich werde ihn rausfinden, Anke, dann packen wir ihn darunter.
Boah, ich schreibe ja unser Babbel
ja.
Und auf das Babbel verlinke ich die WhatsApp-Gruppe. Darf man das bei Instagram?
Ja, ja, Instagram hat immer keine,
das mach ich einfach.
Nicht so gerne Links, aber mach es doch einfach.
Nee,
doch,
dann,
mach es
ja,
auf mach jeden Fall. Es wird unsere unfassbare Reichweite nicht so schmälern. Anke, mein scheinender Moment heute sind meine Fingernägel. Dass ich heute Abend auf eine Party gehe und ein schönes
oh
Weinglas in der Hand halten werde und die Leute mir auf die Fingernägel gucken.
Das werden sie aber nicht, weil sie so schön sind. Das werden sie. Mein scheinender Moment ist, dass ich dir sagen kann, wie scheußlich deine Fingernägel sind und du das gut verarbeiten kannst, gut regulieren kannst.
Ich kann das
kannst.
Sehr gut regulieren.
Ja, ich weiß. Sonst würde ich es nicht machen. Sonst würde ich dich anlügen. Sonst würde ich sagen, oh, schön. Schöne Farbe. Schön rausgewachsen.
Jetzt hör auf, jetzt hören wir auf. Also, Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.